Sicher, wenn man ganz genau theologisch urteilen wollte, dann müsste man sagen, ist eigentlich es nicht ganz richtig, wenn es heißt, er ist versöhnt durch seines Sohnes Blut, denn er war vorher schon versöhnt und aus seiner Versöhnung heraus zur Welt hat er seinen Sohn geschickt und er hat uns jetzt mit ihm versöhnt. Nicht wahr? Es ist ja oft so, dass Gläubige meinen, also der Herr Jesus hätte erst den Vater umstimmen müssen. Er wäre uns nicht versöhnt gewesen. Und weil er nicht versöhnt gewesen wäre, deswegen hätte er seinen Sohn geschickt und er hätte jetzt den Vater mit uns versöhnt. Das ist viel tiefer. Gott, der Vater, war versöhnt mit uns. Und er hat aus seinem versöhnten Herzen mit uns heraus, hatte seinen Sohn geschickt in diese Welt. Und der Sohn hat jetzt uns mit ihm versöhnt, mit dem versöhnten Vater. Verstehen wir, das ist nicht einfach nur so eine theologische, theologische hochstehende Sache, die nicht so wichtig ist. Das hat schon etwas Wichtiges, weil viele Gläubige einfach immer noch so ein bisschen ein falsches Vaterbild haben. Der Vater ist dir ganz und gar zugetan. Er ist dir ganz und gar versöhnt. Er war immer versöhnt mit dir. Aber weil du selber unversöhnlich bist und weil eben du aus eigener Kraft dich nicht versöhnen kannst, deswegen hat er seinen Sohn geschickt, dass er auch deinen Teil der Versöhnung sogar noch übernimmt. Das heißt, der Vater streckt seine Hand dir entgegen und du kannst seine Hand gar nicht fassen. Und jetzt kommt der Herr Jesus und nimmt sozusagen mit dir und seiner Hand und schlägt in die Vaterhand ein. Ja, ist mir nur gerade im Sinn gekommen, als ich da das Lied sang. Wir wollen noch danken. Vater, wir wollen dir herzlich danken, dass du der versöhnte Vater bist mit aller Kreatur. Und du weißt, Herr Jesus, dass wir so verkorkst sind als Menschen, in die Sünde hinein verkorkst sind, dass wir selber nicht einmal im allerletzten, im allertiefsten deine versöhnende Hand einschlagen können. Sondern auch das muss noch dein Sohn in uns machen durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du das tust. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass das wahr ist, wenn du sagst in deinem Wort, lasset euch versöhnen mit Gott. Wir lassen das zu. Wir wollen dir einfach die vollkommene Herrschaft geben und dir gestatten, dass du wirklich in alle Lebensbereiche hinein uns aussöhnst, weil wir selber nicht können. Dass wir wirklich ein zutiefst versöhntes Herz haben mit dir, mit den Menschen, und auch mit unseren Feinden und allen Situationen des Lebens. Amen.
Ihr Geliebten Gottes, versöhnen ist ein wunderbares Wort. Das heißt eigentlich verändern, anders machen. Das Verhältnis zu Gott wird anders, neu. Der Herr hat uns übernommen, so wie wir sind, jeden Einzelnen. Aber nun will er etwas aus uns machen, was zu seiner Verherrlichung dient. Der Herr hat uns angenommen, so wie wir sind. Aber nun noch einmal will er etwas aus uns machen zu seiner Verherrlichung, was ihn lobt und preist. Und darum geht es in den letzten zwei Versen unseres Textes unter dem Thema die wunderbare Heilsgeschichte Gottes und aus verschiedenen Perspektiven. Und zwar, wir vergegenwärtigen uns, dass wir in dem Abschnitt Epheser Kapitel 4, 1 bis 6 gefragt haben danach, was die Gemeinde des Neuen Testamentes ist. Und wir haben bisher zwei Antworten erhalten. Die Gemeinde ist eine Einheit, haben wir gesehen, in der Vielfalt ihrer Glieder, 4,1 bis 6, weshalb wir dieser großen Berufung gemäß würdig zu wandeln gerufen sind. Wir haben als zweites gesehen, die Gemeinde ist in der Zurüstung begriffen, zu der Gott Gaben darreicht. Wie das im Einzelnen geschieht, haben wir heute Morgen versucht, aus dem Wort zu lernen. 4, 7 bis 13. Ein langer Passus war das. Stunde war auch sehr lang, gell? Nicht? Tröstet mich. Ich hatte meine Uhr vergessen. Diesmal habe ich sie. Ja, und nun sagt uns der dritte Teil, zu dem kommen wir, das sind nur 14 bis 16, drei Verse, der sagt uns, dass die Gemeinde ein im Wachsen begriffener Organismus ist. Wir unterteilen diesen Passus in drei Abschnitte, entsprechend den drei Versen. Vers 14 spricht davon, dass die Unmündigkeit, wir haben ja gesehen, wir sind gerufen, dass wir dem Christus gleich werden, gestaltet werden möchten durch die Glieder. Und jetzt blendet der Apostel Paulus zurück und sagt, ja, aber die Unmündigkeit, wenn da einer nicht mitmacht, das ist eine große Gefahr. Und diese Gefahr beschreibt er und hält sich auch ziemlich lang dabei auf. Also müssen wir uns auch lang dabei aufhalten. Und zweitens sagt uns der Apostel Paulus, er eröffnet uns einen Blick auf die gewaltige Mission der Gemeinde im Blick auf das ganze All. Also auch da müssen wir mitgehen. Und schließlich erklärt sich Paulus über das Wachstum der Gemeinde des Leibes des Christus als lebendiger Organismus. Punkt 1. Die Gemeinde ist ein im Wachstum begriffener Organismus. Unterteil: Die Gemeinde, der Leib des Christus, steht in einer großen Gefahr. Jeder Einzelne steht in einer großen Gefahr, wenn er in der Unmündigkeit verharrt. Ich lese, auf dass wir nicht mehr unmündig seien, hin und her brandend und umhergetragen von jedem Winde der Lehre, durch die Laune der Menschen, durch die List darauf gerichtet, den Irrtum planmäßig zu machen. Auf das. Ja, dieses Auf das gibt doch eigentlich einen Zweck an, wenn wir auf das oder damit sagen, und da stellen wir den Zweck einer Sache ins Licht. Und welcher Zweck wird im Zusammenhang hier ins Licht gestellt? Nun, wir haben von den Gaben und den Diensten der Zubereitung der Gemeinde, sollen die ja dienen, gesprochen. Und der Zweck der Dienste, der Zweck der Zubereitung der Gemeinde wird also hier dargestellt. Der Zweck der Zubereitung der Gemeinde, um den geht es. Und welchen Zweck hat der? Nun argumentiert unser Apostel Paulus in einer ganz sonderbaren Weise. Und er sagt uns nämlich, woher es kommt, dass das Evangelium bei den Gläubigen so schwer in die Umsetzung gelangt. Nämlich, weil sie unmündig bleiben. Was ist Unmündigkeit? Paulus spricht also zuerst die negative Seite des Zweckes an und dann spricht er die positive Seite des Zweckes an. 14 die negative, 15 die positive Seite. Also zuerst die negative Seite. Nicht mehr Unmündige. Paulus schreibt ja für Glaubende. Und worauf bezieht sich dieses nicht mehr? Es bezieht sich auf das Eins. Paulus hält nichts davon, wenn man so ins Christentum hinüberschlittert, sondern zwischen dem alten Zustand und zwischen dem neuen Zustand liegt eine Wende. Und diese Wende ist die Bekehrung, die Annahme des Herrn in Buße und Glauben. Also Paulus redet immer von einem Einst und Jetzt. Das durchzieht die ganzen Paulusbriefe, damals und heute. Es ist immer gut, wenn wir an das damals denken, damit wir das heute umso besser zu schätzen vermögen. Also, Paulus erinnert an das Einst im Leben seiner Leser. Was meint er konkret? Nicht mehr Unmündige. Meint er damit die vorchristliche Lebensperiode? Wäre das denkbar? Oder aber meint er die seit ihrer Bekehrung verlaufene Zeit? Ich würde das Zweite meinen. Und zwar, wenn jemand zum lebendigen Glauben an Christus kommt, ist er einer, der von Neuem geboren wird. Die Neugeburt, die ist noch nicht fertig, sondern er kommt, als wie ein kleiner Mensch zur Welt kommt, als kleines Kindlein in Christus zur Welt. Und er hat aber neues Leben. Genauso dieses neue geborene Wesen, das kann schnaufen und das kann schreien, das gibt den Lebensschrei von sich. Und wie heißt dieser Lebensschrei dessen, der wiedergeboren wird? Aber, lieber Vater, das zeigt, dass er den Heiligen Geist hat. Ja, aber er bleibt vorerst noch klein. Er ist ein Kindlein in Christus. Er ist noch kein Ausgewachsener. Und neugeborene Kindlein, was brauchen die? Milch. Die vertragen feste Speise noch nicht. Wenn man denen ein Schnitzel gibt, die könnten damit nichts anfangen. Aber sie brauchen Milch. Und Neugeborene sind Schwache im Glauben. Also solche, wo noch nicht so recht fest ist. Aber die wohl glauben, aber wir werden gleich die Charakteristik der Unmündigkeit betrachten. Unmündigkeit ist also ein Anfangsstadium. Und nun, wir haben schon gesehen, dass sich bei diesem Anfangsstadium, über welches Paulus nicht mehr sagt, nicht mehr in dem Anfangsstadium, dass er sich hierbei so lange aufhält. Unmündig, mündig. Was ist das Merkmal des mündigen Christen? Der mündige Christ ist volljährig. Der mündige Christ hat es mit dem Alter, mit der Ausreife zu tun. Wie im natürlichen Bereich ist mündig uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit, volle Verantwortlichkeit. Mündigkeit ist sich seiner Rechte und seiner Pflichten bewusst, so im natürlichen Bereich. Und geistlicherweise meint Mündigkeit Sohnschaft. Sohnschaft, Hiothesia, Einsetzung in die Rechte und Pflichten eines mündigen Sohns. Wir sind ja bereits zu dieser Sohnschaft vor Grundlegung der Welt erwählt, Epheser 1, 4. Jetzt haben wir den Geist der Sohnschaft, aber die eigentliche Sohnschaft erwarten wir im Zusammenhang mit der Erlösung unseres Leibes. So sagt es die Bibel. So viel zur Sohnschaft. Nun wird es einmal eine Offenbarung der Söhne Gottes geben. Jetzt sind sie noch verborgen. Jetzt gehen sie noch den Weg der Demütigungen, der Leiden und der Seufzen und Tränen. Aber es wird einen Tag geben, an dem diese Hülle der Leiden wegfällt und an dem das, was sie wirklich sind, Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird. Und an jenem Tage wird es etwas Wunderbares geben im Blick auf die ganze Schöpfung. Denn die ganze Schöpfung wartet auf diesen Tag der Offenbarung der Söhne Gottes. Und auf dieses Ziel hin leben wir, und darum geht es im Eigentlichen und Letzten in diesem Wunder der Heilsgeschichte Gottes, dass die ganze Schöpfung offenbar auf die Offenbarung der Söhne Gottes wartet, das heißt, sich ausstreckt danach. Mündig werden heißt also zur geistlichen Reife gelangen. Und dieses zur geistlichen Reife gelangen halten wir oft für eine Privatsache. Wir sagen, ja, mir langt's, dass ich gerettet bin. Aber nach der Schrift langt das nicht, sondern diese Errettung wirket aus, sagt der Apostel, mit Furcht und Zittern. Um das geht es. Nicht, dass wir zu dieser Errettung etwas hinzutun, aber dass wir das, was wir empfangen haben, dass wir das in uns und an uns zur Auswirkung kommen lassen. Um das geht es. Nun betrachten wir einmal die Merkmale des unmündigen Stadiums des Christseins. Der unmündige Christ ist unerfahren, wie das unmündige kleine Kind. Er ist ungelehrt. Er ist unverständig, er ist Neuling, er ist unbefestigt. Und weil er das ist, weil er also keine innere Festigkeit hat, da ist er aufgeschlossen für alle Moden und zeitbedingten Trends dieser Weltzeit. Er lässt sich alles aufschwätzen und macht mit, weil es eben in ist. Gibt es das im Christsein? Ja, das ist das Normale heute, Entschuldigung. Und hier ruft uns aus diesem Zustand, ruft uns Paulus heraus. Merken wir, wie praktisch der Apostel wird nach diesen großartigen Erörterungen, die wir heute Morgen miteinander gelesen haben. Und demnach durchzieht die Gemeinde eine Linie der Scheidung, die sich herausrufen lassen und die sich im alten Zustand wohlfühlen, eine Linie, die beide Gruppen voneinander scheidet. Nun, Unmündige sind in Gottes Augen wohl sehr wertgeachtet, denn Kleinen und Unmündigen hat es der Vater geoffenbart, die liebt er in besonderer Weise. Nicht, dass sie unmündig bleiben, sondern dass sie wachsen und dass sie mündig werden. Unmündigkeit ist schuldhaft und höchst verhängnisvoll. Das macht Paulus nun im Folgenden deutlich, indem er Unmündigkeit an zwei Beispielen zeigt. Das erste Beispiel, ich darf lesen, nicht mehr Unmündige hin und her brandend oder wogend und umhergetragen von jedem Wind der Lehre. Also der Unmündige, der lässt alles mit sich machen. Und hierfür gebraucht Paulus das Bild der Meereswoge, die hin und her schaukelt, vom Wind bewegt. Ja, wie sind denn nun Unmündige? Sie sind dem Einfluss des Zeitgeistes hörig. Jede Mode in der Welt, jede Kultur und all das findet ihr Interesse. Aber die Schrift, naja, auch manchmal sonntags, aber vor allen Dingen kommen die anderen Sachen. Unmündigkeit. Unmündige sind Eklektiker. Nur das, was mir passt aus der Bibel, das nehme ich an. Alles andere, was, ja, wenn die Schrift von Gericht und von diesen ernsten Dingen spricht, Anna, das lassen wir lieber. Oder das gilt, das ist nicht für uns, sagen Unmündige. Aber Mündige sagen, wir glauben allem, was geschrieben steht. Wir können es zwar heilsgeschichtlich unterscheiden, aber wir wollen solche sein, die an allem lernen und nach dem Willen des Vaters fragen. Um das geht es. Unmündige bewegen sich auf der Abfalllinie. Gibt es auch in der Heiligen Schrift eine Kennzeichnung der Unmündigkeit? Nun denken wir an die Sendschreiben. Die haben den Namen, die Gemeinde in Sardes zum Beispiel, und sind geistlich tot und deshalb kompromissbereit. Unmündigkeit. Oder sie sind vollgestopft mit geistlichem Wissen, aber scheuen die Konsequenz, danach zu leben. Welche Gemeinde ist das? Laodicea. Na, wir sagen das so leichtlich, Laodicea, aber wo ist Laodicea heute? Die Unmündigen begnügen sich mit den Anfangsgründen und vertragen feste Speise nicht. Wenn man denen von den Vollendungswahrheiten etwas sagt, oh weh, sagen sie, das ist alles ihr Lehre. Unmündigkeit. Ich sage oft zu den Leuten, die zu uns in den Hauskreis kommen, wenn wir die Schrift betrachten. Also, eins will ich euch sagen. Alles, was ich euch hier sage, das klingt alles nach ihrer Lehre. Warum? Weil man sonst nicht darüber hört. Aber wir wollen solche sein, die alles glauben, was geschrieben steht und die Lernende sind und begierig sind nach dem lauteren Gotteswort. Unmündige sind Feinschmecker und Eklektiker. Fromm wohl, aber nur was mir schmeichelt, was meinem alten Menschen schmeichelt. Ah, das mögen wir. Aber das andere, was vom Gericht redet und was uns ins Gewissen redet, ach na, das passt uns nicht so. Unmündigkeit. Unmündige sind Menschen der Betriebsamkeit, die den Weltgeist vorziehen, statt dem Heiligen Geist zu folgen. Unmündigkeit. Menschen des Ersatzwesens, die das Imposante, das Große, das, was in der Welt etwas ist und etwas glänzt, lieben. Unmündigkeit statt den Weg der Demut, des Gehorsams, ja, ein jeglicher sei gesinnt, wie Christus Jesus auch war. Ja, das ist schwer. Wir reden von großen Dingen, aber fangen wir mal hier an, gell? Also die Veräußerlichung, man ersetzt Welt und Zeitgeist. An die Stelle setzt man das, wo eigentlich der Heilige Geist sein sollte. Und Unmündige sind schließlich, weil ungefestigt, solche, die, wenn Not und Verfolgung kommen, abfallen. So sagt es das Evangelium. Im Prinzip sind Unmündige unverständig und auch in ihrem Benehmen infantil. Sie sind Christen, das kann man ihnen nicht ansprechen, aber sie haben verweltlichte Ansichten. Wer kümmert sich denn noch um die Schöpfungsordnung in der Gemeinde oder um die Anwesenheit der Engel in der Gemeindeversammlung im Blick auf? Ja, Paulus redet aber auch in alles hinein. Und da redet er von der Frauenfrage, redet er von der Kleidung, redet er von der Haartracht. Ja, bitte. Und dann, wenn uns da einer was sagt, und da sagen wir, das ist einfach ein böser Mensch, oder das ist ein Moralrabbiner, oder das ist ein Gesetzlicher. Ja, bitte. Das ist die Realität der Unmündigkeit, vor der Paulus hier so warnt. Das Beispiel von der hin und her brandenden Meereswoge, das gehört hierher. Und dann spricht der Apostel Paulus von dem Wind der Lehre. Wind der Lehre, Anemos, das ist nicht Pneuma, sondern das ist die Zeitströmung, der Zeitgeist. Und nun wendet er das an, will es angewendet wissen, auf die Situation der Glaubenden. Christsein vollzieht sich also in einer geistigen Atmosphäre, die dem Einfluss der Welt und des Zeitgeistes ausgesetzt ist. Und in dieser Atmosphäre sollen wir uns als Heilige, als total Andersartige, denn die Wortbedeutung von heilig ist nach Professor Barclay anders sein, anders als die Welt, bewähren. Und das fällt dem Apostel Paulus so schwer, das deutlich zu machen. Und das lernen wir so schwer, nämlich, dass wir die Unmündigkeit lassen, um zur Mündigkeit fortzuschreiten. Der unmündige Christ fällt also auf alles herein, auf jeden Wind der Lehre. Schlimm ist es, wenn es mit der Unmündigkeit so weit kommt, dass man fort und fort den Ruf zur Buße und zur Wachsamkeit überhört und sich einfach tröstet, mit mir ist alles in Ordnung, ich brauche das alles nicht. Hier merken wir schon, dass wir nicht mehr Unmündige seien. Hier denken wir an die Dienste. Wozu sind sie gegeben? Um einzurenken. Wenn da einer nur immer predigt und sagt, liebwerte Christenheit, damit ist es nicht getan, sondern Verkündigung des Wortes, schriftgemäße Verkündigung ist da, um einzurenken, um es wieder in Ordnung zu bringen, um durch einen kompromisslosen Dienst darauf aufmerksam zu machen, wo es lang geht. Und das brauche ich, das brauchen wir. Und dann gebraucht Paulus hier das Beispiel vom Würfelspiel der Menschen. Und dieses Würfelspiel der Menschen ist kein harmloser Zeitvertreib, sondern wie der Zusammenhang zeigt, eine sehr ernste Sache. Denn dahinter verbirgt sich eine gefährliche geistliche Macht. Vermittels des Würfelspiels der Menschen, vermittels List, auf die Methode des Irrtums. Ja, was ist das für eine Macht, die hinter der Verführung steht? Ob das vielleicht dieselbe Macht ist, die im Paradies bereits sich an die ersten Menschen, an die Eva herangewagt hat? Ob das dieselbe Macht ist, die auch heute wirkt? Ob das dieselben Methoden sind, die auch damals angewandt wurden, die auch heute angewandt werden? Wie sehen denn diese Methoden des Irrtums aus? Ja, wir lernen aus dem Paradies, aus der Paradiesesgeschichte, 1. Mose 3, 1 bis 6, dass der Teufel sich in der Schlange der Eva nähert, dass er Wahrheit und Lüge vermischt, dass er sich verstellt, damit man ihn nicht als Feind erkennt, dass er umstellt, damit sein Opfer die Orientierung verliert, dass er den Blick trübt, den Blick für die Wirklichkeit. Sollte Gott gesagt haben, dass er direkt angreift und schließlich, dass er sich festbeißt. Ja, das bevorzugte Ziel, die bevorzugte Zielscheibe des Teufels ist das Evangelium von der Herrlichkeit des Christus. Steht das auch in der Bibel? Ja, und zwar 2. Korinther Kapitel 4. Lest nur die ersten Verse im Zusammenhang. Da steht's drin. Ja, um dieses sein Hauptinteresse zu verwirklichen, sucht er sich unmündige und ungefestigte Christen aus. Nun hat er damals es fertiggebracht, die Eva zu verführen. Könnten wir uns vorstellen, dass Theodor Böhmerle, ist der Name bekannt, ein Buch geschrieben hat, die Frauenfrage im Lichte der Bibel. Kennen wir das? Manche kennen es, dass die Frau in besonderer Weise als Einfallstor der widergöttlichen Macht benutzt wird, wie damals im Paradies. Könnte das sein, dass Theodor Böhmerle recht hat, wenn er die Frauenfrage als die große Frage der Endzeit bezeichnet? Denn das Ende kehrt zum Anfang zurück. Also wir lernen aus 4, Vers 14, die Christen verfehlen ihre göttliche Bestimmung, wenn sie in den Anfangsgründen der Unmündigkeit stecken bleiben, wenn sie rückschauend leben. Ach, da sagt jemand, ich habe große Segnungen empfangen durch das und jenes. Die Segnungen, die du empfangen hast, sei dankbar dafür, aber die werden dir wenig helfen, wenn du nicht diese Segnungen nutzt. Die Zeitströmungen, dass ich mich diesen öffne, damit zeige ich, dass ich unmündig bin. Und zwar in Lebensart, in Theologie, in Mode, in Wandel und Zeitgeschmack erliegen Gläubige diesen Zeitströmungen. Ich meine, in der Welt ist das gang und gäbe. Was in der Welt gilt, das gilt für uns nicht. Ach, gell, das ist so einfach und wir lernen das so schwer und das muss ich mir immer wieder sagen lassen, das müssen wir uns immer wieder sagen lassen. Betriebsamkeit an die Stelle geistlicher Erkenntnis zu setzen, ist Unmündigkeit und den Heiligen Geist durch Weltgeist zu ersetzen, ebenso. Nun spricht der Apostel Paulus, nachdem er die negative Seite, also die weniger schöne Seite der Unmündigkeit gezeigt hat, wozu die Dienste gegeben sind, dass man von der Unmündigkeit Abstand nehmen, zeigt er uns die schöne Seite. Also hören wir zu. Wie sieht sie aus? Er sagt, die Wahrheit aber in Liebe festhaltend. Eigentlich heißt es wörtlich übersetzt, die Wahrheiten aber in Liebe zum Wachsen bringen das All in ihn hinein, der das Haupt ist, Christus. Wie sieht also diese positive Seite aus? Wovon spricht dieser Gegensatz der Unmündigkeit vom Wachstum des Leibes aufgrund der Wahrheit? Und in diesem Zusammenhang redet Paulus von der gewaltigen Mission der Gemeinde am ganzen All. Wahrheitend aber in Liebe, Paulus beschreibt diesen inneren Weg. Wahrheitend in Liebe heißt, die Wahrheit festhalten, die Wahrheit bezeugen durch Wort und durch Wandel. Das ist der rechte Umgang mit der Wahrheit. Oh, ihr Lieben, wenn man in der Kirchengeschichte, haben wir uns mal ein bisschen damit befasst, wäre man da mit der Wahrheit umgegangen, oh, diese Scheiterhaufen hätten nicht gebrannt, die eine Täuferverfolgung hätte es nie gegeben, oh, es hätte anders ausgesehen, aber das ist das, das ist der Nerv des Evangeliums. Wahrheit in Liebe festhalten, in Liebe gebrauchen, in Liebe bezeugen. Um das geht es. Was ist Liebe? Liebe ist das Wesen Gottes, das Prinzip. Nicht gefühlsabhängig, sondern das Prinzip, weil Gott seinem Wesen nach Liebe ist. Kann er auch nicht anders, als nur zu lieben. Liebe baut immer auf. Liebe trägt nie nach. Liebe ist immer opferbereit. Liebe übt aber auch nie falsche Nachsicht und oberflächliche Nachgiebigkeit, sondern Liebe ist von der Wahrheit abhängig. Also Liebe scheut den Kompromiss gegenüber die Wahrheit. Und nun, was ist Wahrheit? Wahrheit ist die Wirklichkeit. Aletheia ist das Unverdeckte. Wahrheit sagt uns, wie die Wirklichkeit der Dinge ist. Und die Wahrheit Gottes sagt uns, wie Gott in Wahrheit ist. Die Bibel sagt uns, wie in Wirklichkeit die Sache mit Gott steht. Aber sie sagt uns auch, wie in Wirklichkeit die Sache mit uns steht, mit der Welt steht, mit der Ewigkeit steht. Wahrheit kann niemand von sich aus ermitteln. Er kann sie nur durch Offenbarung erfahren. Und dieses Buch, welches ich hier vor mir liegen habe, ist das Buch des Wortes der Wahrheit. Um das geht es. Ja, Wahrheit ist nicht nur das geschriebene Wort Gottes, sondern Wahrheit ist er in Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also diese Wahrheit muss man anwenden, in Liebe festhalten, der Wahrheit gemäß bezeugen. Und nun sagt uns Paulus, wozu dies alles dient, wenn wir mit der Wahrheit richtig umgehen. Staunt und hört zu, was hier das Evangelium sagt. Nämlich es sagt, dass wir auf diese Art und Weise das ganze All, die Gesamtheit des Erschaffenen zum Wachsen bringen. Wachsen bringen, nicht, dass es größer wird, sondern dass es christusmäßig wird. Denn das ganze All hat ja Anteil an dem Ergehen der Gemeinde und das ganze All soll ja einmal durch die Gemeinde in seine Bestimmung hineinkommen. Wachstum ist nur möglich aufgrund vorhandenen Lebens. Und Wachstum vollzieht sich nur dort, wo wirklich Gottes Leben ist. Wie der Vater hat das Leben in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt, also der Gesamtheit des Erschaffenen, das Leben gibt, sagt das Johannesevangelium. Also aufgrund vorhandenen Lebens ist hier ein Wachstum angesprochen. Wachstum heißt Entfaltung des Gotteslebens. Wachstum heißt, dass Gott, der Allwirkende, das All ins Leben zeugt. Das ist die Spitze, das ist der Kulminationspunkt des Wachstums. Gott alles in allem ist. Und zu dieser Lichtmission, dieser gewaltigen Mission, dient die Berufung der Gemeinde zum Wachsen bringen das All. Eine gewaltige Aussage. In ihn hinein, der das Haupt ist, Christus. Das Wachstum des Alls findet sein Endziel in der Fülle, wie der Epheserbrief Kapitel 1, 22 und 23 sagt. Ich darf es lesen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ja, gell? Das ist eine Perspektive der Heilsgeschichte. Da wird die Heilsgeschichte in der Tat, wie es in unserem Konferenzthema gemeint ist, wunderbar. Er ist die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. Was ist Fülle? Fülle ist vollkommen machen, voll machen, dass nichts mehr reingeht. Fülle ist der Ertrag, er ist die edelste, die reifste Frucht, das Ausgereifte. Das Ausgewachsene, das volle Maß, das ist Fülle. Und zu dieser Fülle soll also das All gelangen. Und dazu, zu dieser Endphase der Heilsgeschichte hin, ist der Dienst der Gemeinde, die Wahrheit in Liebe anwendend, erforderlich. In ihn hinein, der das Haupt ist. Wir haben von der Mission der Gemeinde im Blick auf das All gehört. Zum Wachsen bringen das All. Gewaltig. Und nun hören wir von dem Ziel dieses Wachstums. In ihn hinein. Die Ausrichtung des Wachstums geschieht hinein in den Christus. Er ist sowohl das Haupt des Leibes als auch das Haupt des ganzen Alls. Denn das All wird ja emporgehauptet in dem Christus. Das heißt, der Dienst des Christus ist im Eigentlichen und Letzten in seiner Berufung, dass er das All unter ein Haupt zusammenbringt. Und darin hat die Gemeinde ihren Dienst, ihr Erbteil. Er ist das Ziel, auf den das All hin angelegt wird, nämlich dass Christus das Haupt des ganzen Alls ist. Und wenn das ganze All ihm gehört und alle ihre Knie beugen, was macht dann der Christus? Dann übergibt er es Gott dem Vater, auf das Gott sei alles in allem. Durch ihn ist ja das All ins Dasein getreten. Durch ihn ist das All ausgesöhnt, verändert worden zu Gott hin. Nämlich durch das Blut seines Kreuzes. Und er ist auch der, der dieses All in seiner Schönheit wiederherstellt, aus seiner Entstellung durch die Sünde befreit. Und nun noch etwas. Paulus bezeichnet Christus, wie wir gesehen haben, als das Haupt, die Hauptschaft Christi. Was sagt das Neue Testament über Christus, kurzer Exkurs, über ihn als Haupt? Nach 1. Korinther 11, 3 ist er das Haupt jeden Mannes. Nach Kolosser 1, 18 ist er das Haupt des Leibes des Christus. Und unter dem Gesichtspunkt von Epheser 1, 10 haben wir schon gesehen, ist das All emporzuhaupten, ist er auch das Haupt des Alls. Und dann ist er das Haupt auch in seiner Vollendung und seinem Einssein mit dem Leib. Haupt der Engelwelt, steht das auch geschrieben? Ja, Kolosser Kapitel 2, Vers 10. Die Gemeinde des Christusleibes ist also zu höchstem berufen. Sie ist auf dem Wege zu ihrer Zielvollendung, aber jetzt noch im Wachsen begriffen. Und diesem Wachstum wendet sich nun Paulus in Vers 16 zu. Wir kommen also zu Punkt 3. Wo von diesem Wachstum des Leibes als lebendiger Organismus die Rede ist. Oh, da tun wir einen wunderbaren, wichtigen Blick in die Werkstatt Gottes. Wie Gott das macht, dass dieser Leib zur Fülle, zu seiner universalen Mission heranwächst, sich heranbildet. Und das erfahren wir aus 4 Vers 16. 4 Vers 16 ist einer der gewaltigsten Verse. Ich kann deshalb die Gedanken nur kurz gliedern und anreißen. Das würde eine ganze Bibelkonferenz füllen. 4 Vers 16 ist aber auch dergestalt, dass auf kürzestem Raum so viel gesagt wird. Ja, es scheint so, dass das sprachliche Gefäß fast zerbricht, weil da so viel drin ist. Aber wir versuchen, es zu ordnen, zu gliedern, damit wir das, was Paulus sagen will, einmal ins Gehör bekommen. Nun, Paulus redet zuerst von dem Grundsatz der Existenz und dem Wachstum des Leibes. Was ist das für ein Grundsatz? Wie sieht er aus? Das Wachstum des Leibes und zuvor, dass es überhaupt den Leib des Christus gibt, wird uns beantwortet mit dem einleitenden Satz: aus ihm heraus. Den Dienst am All kann die Gemeinde nur in der organischen Verbindung mit ihm wahrnehmen, aus ihm heraus. Hier ist ein Nein angesagt für alle selbstgemachte Frömmigkeit, für alle menschliche Religiosität. Es gibt nur einen legitimen Weg, den Weg der Abhängigkeit von Christus, aus ihm heraus, einen Weg, der zum Ziel führt. Alles folgt diesem Grundsatz. Paulus hat also von dieser Hauptschaft des Christus gesprochen und vom Dienst der Gemeinde im Blick auf das All und dessen Vollendung. Diesen Dienst also tut die Gemeinde nur in der Abhängigkeit von ihm, gliedhaft mit ihm verbunden, aus ihm heraus. Das zweite ist, dass Paulus von dem Gesamtumfang des Leibes in der Vielfalt seiner Glieder redet. Nämlich er sagt, der ganze Leib, aus ihm heraus wird der ganze Leib. Was ist mit diesem ganzen Leib gemeint? Aus welchem der ganze Leib? Der ganze Leib heißt eigentlich, es gibt hier zwei, das darf ich vielleicht einfügen, zwei Wendungen im Neuen Testament. Das ist Pantosoma und Holontosoma. Holontosoma ist im 1. Korintherbrief zu finden und Pantosoma ist hier im Epheserbrief zu finden. Was ist der Unterschied? Holontosoma, 1. Korintherbrief, ist der Leib in seiner gottbestimmten Ganzheit. Denn dort steht die Frage, ist denn der Christus zerteilt? Und Holontosoma ist der gesamte Körper. Pantosoma, Entschuldigung, ist der ganze Christusleib. Also der Christusleib in seinem Gesamtumfang. Also nochmal, Holontosoma heißt eigentlich die Ganzheit und Pantosoma heißt der Gesamtumfang. Holontosoma die Unteilbarkeit und Pantosoma ist der gesamte Umfang. Und von diesem gesamten Umfang redet nun hier unser Text. Entschuldigung, diese Abschweifung. Der Gesamtumfang des Leibes. Und hiervon ist die Rede, der wird zusammengefügt, ist zusammengefügt werden. Paulus lässt uns einen Blick tun, wie sich das Wachstum des Leibes gestaltet, in die Weise also, wie dies geschieht. Das ist hochinteressant. Wie der Zusammenhang deutlich werden lässt, beschreibt also Paulus das Wachstum dieses Christusleibes. Er wird zusammengefügt. Also Wachstum ist vor allen Dingen zusammengefügt werden. Ja. Da sind wir bereits angesprochen. Wie sieht's denn im Leib des Christus aus? Genauso wie ein Bau, er spricht ja bildhaft, wie ein Bau zusammengefügt wird. Da müssen die Steine ineinander und aufeinander passen, sonst hält der Bau nicht, sonst wird's nichts. Genauso der Christusleib. So müssen die Glieder ineinander und zueinander passen. Und dann ist davon die Rede, dass der Leib nicht nur zusammengefügt, sondern zusammengebracht, zusammengehalten wird. Um das geht es. Nämlich, Bibazo heißt, ich lasse gehen. Also, ich führe zusammen, das ist die große Not. Da sitzt man in der Versammlung, aber eine Einheit kommt nie zustande. Da ist man sich Bruder und Schwester, aber man hat was gegeneinander. Und das ist die große Not. Es geht einfach nicht zusammen, weil einfach die seelischen Unterschiede so verschieden sind. Und hier sagt Paulus, es muss geistlich geschehen, aus ihm heraus, damit es zusammengeht, damit es eine geistliche Einheit gibt. Also Paulus weist auf die beiden Hauptgefahren in der Christenheit hin. Und zwar, dass der Leib erstens wie ein Bau der Zusammenfügung bedarf, natürlich in Harmonie, dass Harmonie herrscht und das andere, dass der Leib nicht auseinanderfällt. Man ist sich Bruder und Schwester, aber jeder geht seinen eigenen Weg und kümmert sich um den anderen nicht. Die ganzen Paulusbriefe vertreten das eine, dass die Bruderschaft in Aufrichtigkeit und in Christusabhängigkeit sich vollzieht. Die geschwisterliche Liebe untereinander. Natürlich ist hier nicht falsche Vertraulichkeit gemeint, sondern alles geschieht in der Zucht des Heiligen Geistes. Viertens redet unser Text davon, durch jedes Gelenk der Darreichung. Gelenk heißt griechisch Haphe, und Haphe heißt eigentlich der Tastsinn, die Wunde, die Plage, die Verbindung, das Band, das Gelenk, also wodurch der Leib bewegt wird. Das Haphe, was Haptik, Fremdwort, was aneinander hält. Und nun redet Paulus von jedem Gelenk der Darreichung und gebraucht hier ein ganz eigentümliches Wort, und zwar epichoregeo. Ach, jetzt redet er so viel mit dem Griechischen. Aber weil es selten richtig übersetzt wird oder weil man es nie so richtig übersetzen kann, muss ich es erklären, was das bedeutet. Wie vollzieht sich denn dieses Wachstum des Leibes? Dass der Leib Speise, Darreichung empfängt. Und wodurch empfängt er das? Ich muss ausholen. Jesus hat sich dahingegeben für den Leib des Christus. Und als der Auferstandene versorgt er ihn. Aber wie versorgt er ihn? Durch die Glieder seines Leibes, durch die Dienste. Und da kommen wir dem Sinn dieses Wortes näher. Der Leiter eines Chores im griechischen Theater, der Chorleiter, das war das ehrenvollste Amt im alten Athen, wo jetzt das große Erdbeben war, früher. Und was hat er gemacht? Der hat sein Amt ausgeführt, ehrenamtlich, hat kein Geld dafür genommen, sondern er hat, epi heißt drauf, epichoregeo, er hat den Chor aus eigener Initiative mit eigenen Mitteln ehrenamtlich versorgt. Sein ganzer Dienst bestand eigentlich darin, dass er draufgelegt hat. Das heißt das Wort. Drauflegen, 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 drauflegen. Wenn du, sag mir hier dieser Text, wenn du der Gemeinde dienst und wenn du dadurch ein reicher Mann werden wollst, da bist du fehl am Platz. Denn der echte Dienst der Gemeinde besteht im Opfer, im Drauflegen, Drauflegen, Drauflegen und noch einmal Drauflegen. Um das geht es. Gell, wo sind wir hingekommen? So sagt's der Grundtext, so sagt's die Heilige Schrift. Ja, und dann spricht unser Text noch in wunderbarer Weise davon, wie sich die Gottesenergie, die ja in diesem ganzen Organismus wirksam ist, wie die sich jedem einzelnen Teil der Glieder mitteilt und wie dadurch der Leib wächst, dadurch zum Wachstum kommt. Es ist ja nicht so, dass wenn der Leib wächst, nochmal, dass er größer wird. Nein, sondern dass er Christussubstanz bekommt, dass der Christus in ihnen wächst. Auf das kommt es an und das geschieht gemäß Energie, sagt unser Text, und zwar in einem Maß jedes einzelnen Teiles. Jedes einzelne Teil hat ein verschiedenes Fassungsvermögen. Der eine, der kann viel fassen und der andere weniger. Aber in allen wirkt dieselbe Gottesenergie zum Aufbau nach dem göttlichen Maß, nach der göttlichen Zuteilung. Diese Zuteilung bezieht sich vor allen Dingen auf die Gelenke der Darreichung, auf die Dienste, von denen wir so viel in diesen Stunden gesprochen haben. Und nun geschieht dieses wunderbare Leibeswachstum. Und Paulus sagt uns, sechstens, wozu die vom Haupt ausgehende wachstümliche Entwicklung des Leibes dient. Sie dient zu seiner Selbstauferbauung. Hier ist jeder Alleingang ausgeschaltet. Hier muss jeder mitmachen. Hier ist jeder gerufen, gerufen zum Opfer, gerufen zur Verantwortung. Hier gilt es, sich aktiv zu bewähren. Also wir sehen schon, volle Gnade äußert sich in voller Aktivität, wenn Gottes Werk zur Verwirklichung in der Gemeinde kommen soll. Aber das alles in Punkt 7, in Liebe. Paulus spricht zuletzt von dem Element aufbauender Darreichung und von dem Element des Wachstums, Liebe. Sie ist die große Gabe, ausgegossen in das Herz eines jeden Glaubenden. Sie ist die Kraft aller Wirksamkeit. Und sie ist das tragende, das fördernde, das durchwaltende Element jedes einzelnen Teiles und damit des ganzen Leibes. So vollzieht sich dessen gottgemäßer Aufbau zu seiner gottgemäßen, gottgewollten Bestimmung. Die Verwirklichung seiner Bestimmung als Fülleorgan der Allvollendung wird so bewirkt. Wir sind am Ende und nun fragt uns unser wunderbarer Text von der wunderbaren Heilsgeschichte Gottes. Ja, ich bin gefragt. Der Text Epheser 4, 1 bis 16 hat also die Frage nach dem Wesen der Gemeinde in dreifacher Weise beantwortet. Erstens, sie ist eine gottgewirkte Einheit bei der Mannigfaltigkeit der Glieder. Zweitens, sie ist mit Gaben Gottes im Blick auf ihre Vollendung ausgerüstet. Und drittens, 14 bis 16, was wir heute betrachtet haben, sie ist ein im Wachstum begriffener Organismus. Nun bin ich gefragt, wie willst du dich eigentlich darzustellen? Wie ist es mit der Berufung? Folgst du ihr? Du darfst heute damit anfangen und darfst Christus ein neues Ja geben. Wie steht es mit den Gaben? Willst du sie benutzen, um dich dadurch zurüsten zu lassen zu dieser gewaltigen Aufgabe am ganzen All, bin ich gefragt. Und schließlich der im Wachstum begriffene Organismus. Sagst du auch, fragt mich das Wort, ja dazu. Nun aber ist ein Neuanfang von diesem wunderbaren Wort über die Heilsgeschichte nahegelegt. Ein Neuanfang in Buße, Beugung und Gehorsam des Glaubens. Dann sind wir solche, die dem Wort der Wahrheit folgen. Gott schenke es uns. Amen. Wir beten noch miteinander. Lieber himmlischer Vater, nun sagen wir dir von ganzem Herzen Dank, dass du uns dein teures Wort geschenkt hast. Danken dir für diesen Ausblick in diese herrliche Zukunft, die du uns in deinem teuren Wort offenbarst. Und nun schenk uns, dass wir dieser Berufung folgen, indem wir würdig wandeln, dass wir uns zubereiten lassen zur ganzen Fülle und dass wir als Gottesmenschen diese große Mission, die du uns bereitet hast, stets im Auge behalten und als solche uns in der Liebe bewähren. Das schenke in Gnaden zum Lob deiner herrlichen Gnade. Im Namen Jesu. Amen.